Hinter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich darf Sie zu einer ganz besonderen Folge begrüßen. Wir nehmen heute nämlich die 200. auf und deswegen habe ich Sie auch so förmlich gegrüßt, denn ohne Ihr anhaltendes Interesse und Zutun wäre das alles überhaupt nicht denkbar gewesen. Also vielen, vielen herzlichen Dank an Sie. Mein Name ist Annika Licht und ich spreche heute mit zwei Menschen, die genauso untrennbar mit dem Podcast verbunden sind, nämlich mit Herrn Professor Meschai, dem wissenschaftlichen Leiter dieses Podcasts, der auch schon mehrfach als Experte vor Mikro war, so auch im letzten Monat, und Herrn Tobias Kesting, Leiter der CareCom GmbH, der jede Folge bisher geschnitten, vorbereitet und mit ermöglicht hat. Also ein herzliches Willkommen erstmal an Sie beide.
Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Wir besprechen heute keine Studie, sondern wir gehen einmal querbeet durch alles, was an der gerade zurückliegenden DOC so Thema war, in Ihren Augen. Also ich denke mal, es wird trotzdem ganz interessant, vor allen Dingen für mich. Ich war nicht dabei und darf mir jetzt quasi einmal eine Kurzform anhören. Bevor wir dazu gehen, würde ich Sie aber gerne einmal so ein paar andere Sachen fragen, die uns ja eigentlich direkt zum Podcast führen. Und zwar, woher Sie sich zum Beispiel kennen.
Ja, woher wir uns kennen. Also mit der Frage jetzt habe ich gar nicht gerechnet. Also Herr Kesting und ich kennen uns gefühlt seit mehr als 1000 Jahren. Aber in
das
Wirklichkeit
hier?
Haben wir uns, glaube ich, 2014 kennengelernt.
14, ja. Müsste 12 Jahre jetzt her sein.
Genau, ganz neu in der Augenklinik der Denver und wir geschaut haben, okay, wir brauchen jemanden, der uns berät, unterstützt in den Sachen, die wir als Augenärzte oder die ich als Augenarzt eben nicht gut kann, nämlich Marketing, Bild- und Videobearbeitung, eigentlich alles, was ich nicht kann, war die erste Adresse, Herr Kesting, und da haben wir uns kennengelernt.
Okay, weil Sie da schon angestellt waren, Herr Kesting.
Ja, ich war viele Jahre vorher schon da angestellt und habe 4 Jahre, bevor der Professor Alireza Meschai da in die Klinik kam, habe ich mich schon selbstständig gemacht und habe die CareCom gegründet, die Agentur gegründet und habe ab dem Moment eigentlich niedergelassene Augenärzte betreut, aber auch die ganzen Jahre durch weiterhin die Augenklinik da denn.
Und an welchem Punkt sind Sie dann auf die Idee gekommen, einen Podcast ins Leben zu rufen, oder wissen Sie noch, wer es war?
Das war eigentlich so ein bisschen Corona geschuldet, wie so viele tolle Innovationen, die wir so in den letzten Jahren erleben durften, weil wir eigentlich immer gucken mussten, wir haben früher ganz viele Fortbildungsveranstaltungen gemeinsam gemacht und das war dann auf einmal nicht mehr möglich. Und wir haben halt einfach überlegt, wie kann man weiteren Wissenstransfer aufrechterhalten, wie können wir vor allen Dingen auch junge Assistenzärzte erreichen und denen was mit auf den Weg geben.
Und wie lange hat es dann so von der Idee bis zum Start gedauert? Also meine Rekrutierung ging ja relativ schnell. Also von da bis zum Start war ich ja irgendwie sehr überrascht. Ich glaube, es war weniger als ein Monat. Aber davor lief das ja alles schon und die Studien standen ja, glaube ich, auch schon. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie viel Aufwand das ist.
Das ist schon viel Aufwand, weil wir wollten ja nicht einen Podcast machen, worin man so ein bisschen plaudert, sondern wir wollten einen wissenschaftsbasierten Podcast machen. Das war unser Anspruch, das ist unser Anspruch. Und als diese Idee sozusagen geboren wurde in der Corona-Zeit, da gab es ja sehr viele Babys und das ist sozusagen ein Corona-Baby als Idee. Und dann ist es halt so, dass die Geduld nicht meine Stärke ist. Und dann habe ich Herrn Kesting sehr schnell so lange geärgert und genervt und nachgefragt, bis er sagte, ja, wir nehmen jetzt auf, wir starten. Und dann sind Sie durch göttliche Fügung sozusagen, liebe Frau Licht, zu dem Podcast gekommen, denn Sie sind tatsächlich die Moderatorin, die bis auf in wenigen Ausgaben diesen Podcast begleitet hat von Anfang an.
Es freut mich natürlich zu hören, dass Sie das so sehen. Ich habe mich auch schon ganz viel darüber gefreut, was ich dabei lernen durfte. Ich war ja damals noch im PJ und merke immer wieder, wie viel ich mir gerne noch zusätzlich gemerkt hätte. Aber man kann sich ja nochmal anhören. Was mich aber direkt zur nächsten Frage bringt, und zwar, wenn Sie jetzt so zurückgucken auf die Folgen, die wir hatten, gibt es eine Lieblingsfolge, die Sie irgendwie beide haben?
Tobias, was ist deine Lieblingsfolge?
Hilft die tägliche Maß Bier gegen die Katarakt. Die hatte für mich eindeutig, das war für mich eindeutig die Folge oder die Studie mit dem höchsten Mehrwert, definitiv. Nein, Spaß beiseite. Für mich ist das natürlich unglaublich spannend, weil ich kein Ophthalmologe bin und sehr viel gefährliches Halbwissen in mir rumtrage und durch diesen Podcast enorm viel lerne, was schon bei der Studieauswahl anfängt und was die Themen überhaupt angeht, was Innovationen auf dem Markt angeht, zu sehen, welche Studien, die schon viele, viele Jahre alt sind, heute immer noch up-to-date sind und immer noch wichtig sind. Und aber auch, was es für tolle neue Sachen gibt. Deswegen wüsste ich jetzt spontan aus dem Stehbreif gar nicht, welche meine Lieblingsstudie war. Ich fand zum Beispiel großartig, wie ein Professor Stevens einem Zika vermitteln konnte in vier ganz fantastischen Folgen. Ein Thema, was ich glaube 95%...
Was sehr trocken ist.
Richtig, was sehr trocken ist. Was 95% der Ärzte auch für sehr, sehr trocken halten und sehr, sehr ungern angehen. Aber das fand ich schon bemerkenswert, wenn jemand so brennt für sein Thema, das dann auch so gut transportieren kann. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt irgendwie keinen besonders herausstellen, sondern ich fand alle 199 Studien, die wir bisher hatten, sehr interessant. Und ich bin auch dankbar für unsere Experten, die wir immer wieder vors Mikrofon bekommen.
Ja, ich war auch immer wieder überrascht davon, wie so Themen, die ich erstmal gar nicht spannend fand und die ich irgendwie im Lehrbuch schon als abgehakt betrachtet habe. Und ich hoffe, ich merke mir das und muss es nie wieder lesen. Dann doch so spannend fand in den Studien, die wir besprochen haben. Dazu gehört auch Zika, das darf ich ja ganz offen sagen. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Das ist ja auch schon mal als trockenes Thema bezeichnet und mich wahnsinnig witzig gefunden. Aber gut, wie ist es bei Ihnen, Herr Professor Meschai? Haben Sie eine Lieblingsfolge?
Keine Lieblingsfolge, aber ich habe schon als junger Assistenzarzt Herrn Professor Neuhan gerne zugehört. Es gibt Menschen, denen hört man einfach gerne zu. Und dazu gehört mit Sicherheit Professor Neuhan. Der hat eine Art und Weise und der hat ein sehr breites sprachliches Können und drückt sich wirklich sehr angenehm aus, sehr präzise und dabei noch humorvoll. Deswegen mag ich die Neuhan-Folgen ganz gerne. Aber die alle anderen waren natürlich auch, oder alle anderen Folgen sind auch sehr gut und es ist, glaube ich, auch sehr subjektiv. Aber wenn Sie mich fragen, welche Folgen höre ich am liebsten, ja, ich würde sagen, die Neuhan-Folgen, ja.
Okay, dann halten wir das mal so fest und schicken liebe Grüße. Natürlich nicht nur an Herrn Professor Neuhan, sondern auch an alle anderen Experten, die hier schon waren. Ich denke mal, die wissen auch, wie viel Spaß wir bei den Aufnahmen hatten und was das für gute Gespräche waren. Also sollten Sie jetzt nicht namentlich vorgekommen sein, fühlen Sie sich doch gegrüßt und nochmal ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und Ihr Engagement. Ich würde an der Stelle dann weitergehen zur DOC, denn das ist ja das, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Wir können uns ja jetzt nicht über Studien unterhalten. Ich glaube, zur DOC hat Herr Kesting eine Zusammenfassung vorbereitet.
Ich war erfreulicherweise mal wieder zu Gast auf der DOC und ich freue mich jedes Jahr so massiv drauf, weil es für mich einfach einer der schönsten Kongresse ist. Das ist immer so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Das Wetter ist meistens sehr, sehr gut. Mit 38 Grad eine ziemliche Herausforderung in so einer Messehalle, konstant von morgens bis abends. Und nichtsdestotrotz sind trotzdem über 7.500 Teilnehmer zur DOC gekommen. Ich glaube, es ist ein neuer Rekord. Krass. Es waren fast 500 Referenten. Es gab 195 spannende Vorträge, fast 100 Kurse, Seminare, Wet Labs und so weiter. Also für mich immer noch der bestpraxisorientierte Kongress in der Augenheilkunde, meiner Meinung nach, wo man am meisten mitnehmen kann. Allein schon die Video-Live-Surgery finde ich immer wieder beeindruckend zu sehen. Ich finde die Hands-on-Formate, die im Angebot sind, die finde ich sehr ansprechend. Und man merkt auch vom Publikum her, dass es halt nicht nur für Augenärzte ist, es ist auch sehr viel für das Assistenzpersonal geboten, bis hin zum kaufmännischen Bereich. Auch da sieht man ja unheimlich viel, dass es Workshops gibt, Managementkurse gibt, was Praxisabgabe, Übernahme, Personal und so weiter und so fort angeht. Also da ist eigentlich für jeden was dabei und man sollte die DOC nicht missen.
Ja, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, Herr Kesting, nämlich, dass es auch so breit gefächert ist. Das war es ja aber auch nicht immer, glaube ich, oder? Also Sie haben ja auch gerade gesagt, das hat sich noch mal ein bisschen mehr entwickelt. Ich war vor 3 Jahren mal da durfte ich dabei sein. Und Ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, wie das sich entwickelt hat, weil die Ophthalmochirurgie hat sich ja wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Und dann habe ich gedacht, das wäre eine gute Stelle, um mal Herrn Professor Mechal zu fragen, ob er sich an seine allererste DOC erinnert.
An die allererste DOC. Also DOC ist sozusagen ein überaus erfolgreicher Kongress der deutschen Ophthalmochirurgen, der deutschsprachigen Ophthalmochirurgen. Und meines Erachtens der beste deutschsprachige Kongress ohnehin. Das erste Mal war ich dort, ich glaube, da war ich im 5. Assistenzarztjahr. Also ich hatte mir immer gedacht, naja, das ist nur für deutschen Ophthalmochirurgen. Also ich bin kein Ophthalmochirurg oder ich war es nicht. Ich gehe erst hin, nachdem ich ein Auge operiert habe. Und dann habe ich irgendwann mal eine Paracentese machen dürfen. Dann habe ich gesagt, okay, prima, ich bin jetzt Ophthalmochirurg, dann darf ich auch nach Nürnberg fahren.
Das ist die Grenze.
So ist das entstanden. Okay. Für mich damals. Ich wollte nur sozusagen wissen, ab wann darf ich dorthin fahren. Aber da bin ich hingekommen und habe gesehen, naja, es sind ja nicht nur chirurgische Themen, sondern es ist zwar chirurgisch fokussiert, aber es wird sehr viel angeboten. Kann mich erinnern, es war bis auf wenige Ausnahmen immer in Nürnberg, aber ein fester Termin im Mai, Juni. Also ich bin gerne hingefahren, fahre auch gerne. Und was man diesem Kongress auch lassen muss, dass es nicht von irgendwelchen internen Strukturen abhängt, welche Formate präsentiert werden. Also es gibt, da gibt es eine Kommission, die sozusagen letztendlich darüber bestimmt, welche Formate präsentiert werden können. Aber diese Kommission ist sehr open-minded. Also man möchte es nicht exklusiv halten für wenige Referenten und wenige Zuhörer, sondern man möchte offen sein für neue Ideen, für Innovationen. Und das hat sich auch bewährt, wenn man 7.500 Teilnehmer sieht. Das ist natürlich für eine deutschsprachige Kongress eines kleinen Faches Augenheilkunde enorm.
Und das ist bei einem Fach wie Augenheilkunde natürlich auch gar nicht verwunderlich, weil wir sind ja sehr innovativ.
Absolut.
Also ich kann mich noch an meine erste DOC erinnern. Die war vor 20 Jahren.
Boah.
Und ich hatte von Augenheilkunde überhaupt keine Ahnung. Gar nichts, null.
Sind
und
trotzdem
war frisch. Ja, ich war frisch dabei, gerade irgendwie einen knappen Monat in der Augenheilkunde angekommen und werd sofort in dieses Haifischbecken DOC geworfen und war im ersten Moment so ein bisschen überfordert, weil für mich alles völlig revolutionär war und ich halt eigentlich nur Sachen gesehen habe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und völlig beeindruckt war, was man alles mit so einem kleinen Organ überhaupt anstellen kann. 20 Jahre später fand ich jetzt zum Beispiel die diesjährige DOC jetzt weniger so die große Revolution einzelner Dinge, sondern eher eine kontinuierliche, sehr, sehr gute Weiterentwicklung von Sachen, die wir schon haben. Sprich Verbesserungen von Linsentechnologien, Fortschritt im Mixbereich, smartere OP-Workflows und so weiter. Es war also alles so ein bisschen ja allumfassend und überall hat man so ein Schüppchen draufgepackt. Der Ralf stand dieses Jahr groß im Fokus, also Real Artificial Lens Vision, das heißt diese Simulation für Patienten. Wie sehe ich nach der OP, sprich durch das Insert von verschiedenen Linsenschatteln, gerade bei den Patienten, die sich für einen refraktiven Linsentausch interessieren, die dort die Möglichkeit haben, eins zu eins zu gucken, wie sehe ich nach der OP?
Also es waren schon kleine Revolutionen dabei, vielleicht nicht zum allerersten Mal vorgestellt, aber ich habe da, mir ist aufgefallen, zum Beispiel, oder ich habe hier gemerkt, dass wir eine neue Klasse der Substanzen als IVOM wahrscheinlich 2027 erwarten dürfen, nämlich die Interleukin-6-Inhibitoren für uveitisches Makulaödem. Also wir hatten die VEGF-Inhibitoren, wir hatten die Steroide und jetzt scheint eine dritte Klasse zu kommen, zumindest für das uveitische Makulaödem und perspektivisch möglicherweise auch in Kombination für das diabetische Makulaödem. Also die Innovation geht weiter, es hört nicht auf. Die Augenheilkunde wird weder kleiner noch weniger aufregend noch übersichtlicher, sondern da ist es wirklich ganz wichtig und da tut unser Podcast zumindest einen kleinen Beitrag dazu, dass wir ein bisschen Übersicht bekommen. Also wenn ich auf die DOC laufe oder auf größeren Kongressen, es gibt so viel Neues, Und wie gesagt, was ich mir gemerkt habe, sind die Interleukin-6-Inhibitoren für Diabetes Makuloödem. Was mir auch noch aufgefallen ist, was ich persönlich gut fand, dass im Prinzip bei der Postdoc-Analyse der AREZ-Studien, die eben gezeigt hat, dass man mit der AREZ-Supplementierung das Voranschreiten der geografischen Atrophie Richtung Fovea verlangsamen kann. Und mein drittes Highlight sind die Myopiegläser der neuesten Generation. Auch da sind die 12-Monats-Daten gezeigt worden, so dass man eben mit einer Veränderung der peripheren Fokussierung die Myopie-Progression beinahe stoppen konnte in einem Teil der Kinder. Das ist eigentlich aus meiner Sicht nicht nur evolutionär, sondern auch schon revolutionär. Ich kann da gar nicht in die Details eingehen, nicht weil wir keine Zeit haben, sondern weil ich nicht alles ganz genau weiß. Aber was ich mir gemerkt habe, dass diese periphere Defokussierung nicht wirklich peripher anfängt mit diesen neuen Gläsern, sondern eigentlich parazentral. Und da dürfen wir wirklich gespannt sein auf die klinische Umsetzung. Ich denke, diese Gläser sind auch kommerziell erhältlich. Ich habe da keine finanziellen Interessen. Aber ich denke, das sind so die drei Themen gewesen unter vielen anderen. Und wenn Sie Ihr Thema jetzt nicht in unserem Podcast hören, heißt es nicht, dass Ihr Thema nicht besonders wichtig ist. Nur was waren die Themen, die ich gesagt habe? Naja, jedes Mal, wenn man dorthin fährt, darf man auf Neuem gespannt sein.
Aber es schreit ja nach einem Podcast-Monat Kinderophthalmologie, nach einem weiteren.
Ja, das ist auch eine absolute Herzensangelegenheit von mir.
Denkst du, das ist das Ende von Atropin in dem Zusammenhang? Also die Ablöse?
Ich glaube es nicht. Okay. Ich glaube es nicht. Ich denke, es ist gut, dass wir einen pharmakologischen Weg haben und einen optischen Weg. Und weil es zwei wirklich völlig verschiedene Wirkungsweisen sind, denke ich, dass sie sich ergänzen. Und es ist, und selbst bei den neuen Myopiegläsern gab es schon Augen, wo man trotzdem eben keinen Wachstumsstillstand hatte oder kein physiologisches Wachstum. Und dann ist es schon gut, wenn man eine neue Waffe, eine weitere Waffe zur Verfügung hat, nämlich die niedrig dosierte Atropin, wobei man natürlich über die Dosierung trefflich streiten kann. Aber ich bin froh, dass wir zwei Möglichkeiten zu Myopie Hemmung
ja, das
haben.
Ist auf jeden Fall ein weiterer Punkt für die Kinderophthalmologie, aber ich höre da eigentlich sehr viele Dinge raus, sowohl aus dem, was Sie sagen, als auch aus dem, was Herr Kästing gesagt hat. Was denken Sie denn, was ist in den letzten 200 Folgen so ein bisschen kurz gekommen, was würden Sie gerne noch in den nächsten 200 oder was weiß ich, wie viele noch kommen mögen, mehr unterbringen, abgesehen von der Kinderophthalmologie?
Was ist zu kurz gekommen? Also es gibt so Randthemen in der Ophthalmologie, die auch bei uns leider zu kurz gekommen sind. Dazu gehört mit Sicherheit die Kinderaugenheilkunde, Strabismus, Themen wie Orbitererkrankungen oder auch entzündliche Augenerkrankungen. Wir haben sie versucht immer zu adressieren, aber es ist mit Sicherheit eine Aufgabe, auch die Randthemen mehr in den Fokus zu bringen oder visuelle Rehabilitation, vergrößernde Sehhilfen oder Ähnlichem. Darüber haben wir eigentlich nie gesprochen. Das sind spannende, wichtige Themen, die man in den nächsten Folgen adressieren sollte. Und ich freue mich auch darauf, denn langweilig wird's nicht.
Da komme ich auch direkt nochmal auf die Neuro-Ophthalmologie zu sprechen. Da hatten wir auch den wunderschönen Monat Neurologie trifft Ophthalmologie. Da haben wir schon mal einen ganz guten ersten Aufschlag gehabt. Aber da finde ich es auch schön, wenn wir demnächst da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Weil das fand ich auch sehr spannend.
Oculoplastik ist ein ganz wichtiges Gebiet. Ja. Ne? Da tun Augenärzte hervorragende Arbeit. Und da schauen die anderen Disziplinen fast neidisch auf uns, mit welcher Präzision wir die Haut ums Lid operieren können. Aber auch Oculoplastik hat bei uns im Podcast nicht wirklich einen...
Nicht viel.
Ne? Ja. Nicht den Platz eingenommen, den sie verdient hatte.
Ja. Aber auch zum Beispiel die refraktive Chirurgie, was ja auch ein riesig breites Feld ist, ist auf jeden Fall auch noch was wir in Zukunft noch ein bisschen mehr bespielen können. Nochmal zurückzukommen auf die DOC, da haben wir ja auch hier den Solid-State-Laser, den Aquarius, glaube ich, gesehen, oder der wurde präsentiert. Hast du den angeschaut? Also kannst du dazu was sagen? Ist das irgendwie... Wirklich, ist das ein Paradigmenwechsel in der refraktiven Chirurgie oder?
Also aus Ingenieurssicht schon. Denn wir haben das erste Mal ein Solid-State-Laser. Es ist ein Festkörperlaser für die refraktive Chirurgie, die sozusagen nicht von einem Gas abhängig ist. Mhm. Und seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine wissen wir, dass dieses Gas auch wirklich schwer zu bekommen ist oder sehr teuer geworden ist. Und da ist aus Ingenieurssicht schon beim Aquarius ein Quantensprung da, wo man einfach gasfrei mit einem Festkörperlaser die Hornhaut abladieren kann. Mhm. Und zwar in einer Art, die nennen das feuchte oder weißer erhaltende Ablation. Und das ist schon aus Ingenieurssicht so, schon gut die Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, hat der Patient dadurch ein besseres Ergebnis? Und das ist etwas, was wir in den Studien sehen müssen, was der Vorteil für die Patienten ist, aber auf jeden Fall technisch gesehen ein Meisterwerk, ja.
Wäre dann natürlich auch spannend, da mal zu gucken, was das in der Praxis so alles mit sich bringt, vielleicht auch an weniger, also ob es dann weniger Nebenwirkungen gibt, ob es weniger Patienten gibt, die einen Haze haben oder sowas. Das wäre dann ja auch spannend, da einmal reinzuschauen. Aber die Daten kommen ja danach noch.
Vielleicht haben wir damit schon eine schöne Überleitung für unsere nächsten Folgen nach der Sommerpause. Weil wenn ich recht informiert bin, sprechen wir da über die refraktive Chirurgie,
Mensch,
oder?
Was ein Zufall. Müssen wir nur noch klären, ob wir dann auch über den Aquarius sprechen vielleicht, ne?
Das werden wir dann sehen.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns da durchgeführt haben, Herr Kessing und Herr Professor Mirschai. Danke für Ihre Zeit.
Gerne.
Vielen Dank.
Dann freue ich mich sehr auf die nächsten Podcast-Aufnahmen und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da irgendwelche Hinweise haben oder Feedback, freuen wir uns sehr, wenn wir den Podcast für Sie noch ansprechender gestalten können und danken Ihnen nochmal ganz, ganz, ganz herzlich, dass Sie immer noch dabei sind nach 200 Folgen. Das ist der Wahnsinn, weil so vielen herzlichen Dank an der Stelle nochmal und ja, wir hören uns dann nach der Sommerpause. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und kommen Sie gut durch den Sommer und die Hitze.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.